Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Das diesjährige Semesterthema der Blickpunkt-Seminare der Schottenpfarrer beschäftigt sich mit der Krise des Christseins unserer Zeit. Worin besteht die Krise und wie kommen wir da heraus? Sie haben ein reichhaltiges Programm zusammengestellt mit sehr unterschiedlichen Referenten. Ich vermute, dass alle oder zumindest doch die meisten der eingeladenen Referenten der Ansicht sind, dass sich das Christentum in den westlichen Gesellschaften in einer Krise befindet. Äußerlich kann man das daran erkennen, dass die Zahl derer, die sich zum christlichen Glauben bekennen und die einer Kirche angehören, seit Jahren rückläufig ist und dass noch nicht abzusehen ist, ob und wann dieser Prozess zu einem vorläufigen Abschluss gekommen sein wird. Oder ob er sich möglicherweise sogar umkehrt. Einige sprechen sogar davon, dass der christliche Glaube in Europa weitgehend verschwinden könnte, so wie er im Vorderen Orient mit der Herrschaft des Islam in eine extreme Minderheitenposition geraten und in einigen Ländern so gut wie verschwunden ist, obwohl er dort noch bis ins erste Jahrtausend zur prägenden kulturellen und spirituellen Kraft gehörte. Droht dem christlichen Glauben auch in Europa dieses Schicksal? Ich persönlich bin der Ansicht, dass es nicht zwangsläufig so kommen muss, zumindest so lange nicht, bis es nicht zu einer politischen Vorherrschaft des Islams kommen sollte. Wir hatten jetzt in Hamburg eine Demonstration mit 1.000, 2.000 Leuten, die dafür plädiert haben, das Kalifat einzuführen. Noch ist es nicht so weit, aber wir müssen das im Auge behalten und überlegen, wie wir darauf reagieren. Wird schon diskutiert, wie man damit umgeht. Solange das noch nicht der Fall ist, glaube ich, wird sich das... So geht's. So geht's, ja. So, dass ich meine, wir müssen als Christen schon etwas dafür tun, dass das irgendwie weitergeht. Die Frage, worin genau die Krise besteht und wie sie zu überwinden ist, da gehen die Meinungen weit auseinander. Und ich vermute auch unter den Referenten und Referentinnen, die sich zu dieser Vortragsreihe eingeladen haben. Ich habe gestern Abend die Namen noch mal ein bisschen meditiert und habe mir dabei gedacht, es ist eine sehr unterschiedliche Zusammenstellung. Aber das macht die Sache ja auch interessant. Das muss kein Nachteil sein. Es kann jedoch auch dazu führen, dass man in dieser Frage nicht recht weiterkommt und am Ende genauso klug ist wie am Anfang. Stellen Sie sich vor, jemand hat eine schwere Krankheit und es werden Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen hinzugezogen. Zunächst einmal, um eine Diagnose zu erstellen und dann eine Therapie. Ich glaube, es sind einige Ärzte oder Ärztinnen unter Ihnen. Jetzt kann man sagen, die Vielzahl der herangezogenen Ärzte kann eine Bereicherung sein. Sie kann aber auch zu einem Problem führen, wenn sich die Ärzte schon hinsichtlich der Diagnose nicht verständigen können. Es kommt immer wieder vor, man hört, jemand hat eine komische Krankheit, geht von Pontius nach Pilatus, wie die blutflüssige Frau im Evangelium hat 12 Jahre das ganze Geld für die Ärzte ausgegeben und keiner weiß recht, was sie hat. Ja. Und kann sein, wenn man nur gleich bei dem Richtigen ist, der weiß, wo es lang geht. Und ich versuche Ihnen jetzt einfach mal die richtige Diagnose zu stellen. Und dann können Sie darüber nachdenken und schauen, was dann auch noch an Vorschlägen kommt in den nachfolgenden Vorträgen. In der Theologie und in der Kirche ist es ähnlich. Wer die Diskussionen im Zusammenhang mit der Krise auch nur ein wenig verfolgt, sieht sofort, dass es sehr unterschiedliche Diagnosen und Therapievorschläge gibt. Etwas vereinfachend gesprochen, gibt es drei Richtungen. Erstens, das sogenannte liberale Modell empfiehlt der Kirche ein tiefgreifendes Modernisierungsprogramm. Ursache der Krise sei die immer größer werdende Diskrepanz zwischen der Lehre der katholischen Kirche und den Plausibilitäten der modernen Gesellschaft. Das ist etwa auch die Ansicht des Synodalen Weges in Deutschland, wenn Sie das ein bisschen verfolgt haben. Die Theorie steht im Grunde im Hintergrund. Kollege Stried ist so einer der Theoretiker dieses Weges. Es gibt vor allem die drei klassischen Themen, wo die Kirche sich modernisieren muss. Das ist einmal die Sexualmoral, dann die Weihe von Frauen zu Priesterinnen und das dritte ist der Zölibat. Das sind die drei klassischen Themen. Da steht die katholische Kirche quer, nicht queer, sondern quer, zu dem, um es heute mal erklären. Der Deutsche Ärztetag hat jetzt ein Statement abgegeben gestern und sogenannte objektive Fakten genannt. Gut. Das sind die drei klassischen Themen, wo die Kirche, die katholische Kirche, quer steht zu dem, was so in der Gesellschaft üblich und Standard ist. Okay. Jetzt gibt es aber Kritiker dieses Modells, die weisen darauf hin, dass jene Kirchen, die diesen Weg gegangen sind und auch noch weiterhin gehen, hinsichtlich ihrer Mitgliederzahlen noch schlechter dastehen. Klassisches Beispiel, die EKD in Deutschland, Evangelische Landeskirche, die wirklich all diese Erforderungen hervorragend erfüllt. Sie ist wirklich auf dem Stand der Moderne. Es gibt praktisch keine Diskrepanzen und Differenzen mehr zu den Plausibilitäten der modernen Gesellschaft. Aber die Austrittszahlen sind genauso hoch, teilweise sogar noch ein bisschen höher. Es schwankt immer, ich glaube jetzt waren es wieder 300.000. Also ist von der Mitgliederzahl her gesehen, in genau der gleichen Krise. Das ist das Argument, das dann die Kritiker sagen. Eine Kirche und Theologie, die die Plausibilitäten der modernen Gesellschaft weitgehend übernimmt, mache sich selbst überflüssig. Also die Moderne einfach nur verdoppelt, dann fragt man sich, warum soll ich da eintreten oder mitmachen. Was wir brauchen, so sagen die Vertreter dieses zweiten Modells, sei ein Kontrastprogramm. Kontrastprogramm. Das wäre das zweite sogenannte restaurative oder traditionalistische Modell, eine Rückkehr zu den früheren Zeiten. Jetzt können Sie sich denken, es gibt auch noch ein drittes Modell, das sich zwischen Liberalismus und Traditionalismus bewegt. Das sogenannte konservative Modell. Ein klassischer Vertreter dieses konservativen Modells ist etwa der US-amerikanische Bischof Robert Barron. Vielleicht haben Sie ihn schon mal gehört. Schreibt sich, Sie kennen ihn, B-A-R-R-O-N. Der ist hochaktiv auf der Ebene der Medien. Sie können da jeden Everyday Gospel Reflections, jeden Tag das Evangelium hören. Am Sonntag eine Ansprache von 14 Minuten, also schon seit vielen Jahren ist er hochpräsent und hat mehr, die ihm folgen als Jesus. Ich glaube so eine Million oder was. Jesus hat ja 12 plus. Das hielt sich also in Grenzen. Pfingsten wurde es ein bisschen mehr, 3000, 5000, das sind aber auch schon geschönte Zahlen. Also das wäre ein Vertreter dieses dritten Modells, das sich in der Mitte verortet, zwischen Liberalismus und Traditionalismus. Erst in den 70er Jahren hat er mit seinem Studium begonnen und da kamen dann große Arbeiten von de Lubac, Ratzinger, Hans-Urs von Balthasar, die merkten, ein gewisser Prozess der Modernisierung nach dem Zweiten Vatikanum führt zu einer Entkernung und zu einer Krise. Da hat er gesagt, wir brauchen einen dritten Weg. Es gibt relativ viele, die mit diesem Weg sympathisieren. Der Konservativismus, das wissen Sie, orientiert sich bekanntlich an den Vorgängen der Natur. Natura non saltat, die Natur macht keine Sprünge, sondern sie entfaltet sich organisch. Aus dem Samenkorn entsteht ein Baum und dieser wächst, blüht und gedeiht, wenn er die richtigen Bedingungen für sein Wachstum vorfindet. Ich persönlich tendiere zu diesem mittleren Modell zwischen Liberalismus und Traditionalismus. Und ich möchte nun vor diesem Hintergrund der Frage nachgehen, warum gehen die vielen Samenkörner des christlichen Glaubens nicht mehr auf? Warum bringen sie keine Frucht? Das Evangelium ist da eigentlich sehr realistisch und gibt uns bereits die Antwort, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen. Das Samenkorn, also das Wort Gottes, ist in sich gut und fruchtbar. Es fällt auf unfruchtbaren Boden. Sie alle kennen das Gleichnis vom Sämann, Markus Kapitel 4. Ich fasse es kurz zusammen. Also ein Sämann ging aus und säte. Und ein Teil der Saat fiel auf den Weg. Und da kamen die Vögel und fraßen es auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo nur wenig Erdreich war. Und es ging sofort auf, doch als die Sonne hochstieg, verdorrte es, weil es keine Wurzeln hatte. Ein weiterer Teil fiel unter die Dornen und die Disteln und wurde erstickt. Und ein vierter Teil fiel auf guten Boden und brachte reiche Frucht. Also eigentlich eine sehr realistische Perspektive, wenn man das mal runterrechnen würde, ein Viertel des Samens geht auf. Wenn man das auch auf 4 gleiche Einheiten runterrechnet. Doch ich glaube, dass wir heute nicht einmal dieses Viertel mehr erreichen. Und deshalb sprechen wir von einer Krise. Also im Schulunterricht, vermute ich mal, das ist mein Eindruck, vielleicht können Sie das korrigieren, oder wenn ich mir meine eigene Klasse anschaue, sind schon einige Jahre jetzt her, ob da wirklich noch ein Viertel praktizierende Christen sind, wage ich zu bezweifeln, es sind weniger und das ist die Krise. Ich glaube, wenn ein Religionslehrer nach 2-3 Jahren Religionsunterricht sagen kann, ein Viertel meiner Schüler und Schülerinnen stehen zur Kirche und praktizieren den Glauben, das wäre ein Top-Erfolg. Dann läge er etwa auf dem Niveau des Evangeliums, dann könnten wir noch zufrieden sein. Aber weil wir dieses Viertel drastisch unterschreiten, haben wir schon eine Krise, ja? Muss man drüber nachdenken. So, jetzt möchte ich Folgendes machen, den Titel meines Vortrags ein bisschen modifizieren. Am Schluss greife ich diese etwas ungewöhnliche Formulierung auf, die ich gewählt habe. Ich gehe jetzt so vor und sage, angesichts dieser Krise setzt in der Kirche und Theologie ein Prozess ein, den ich als Genmanipulation bezeichnen würde. Das heißt, weil wir mit unserer Verkündigung des Wortes Gottes nicht mehr erfolgreich sind, versuchen wir, das Samenkorn, also das Wort Gottes, zu optimieren. Doch der Schuss geht nach hinten los, es wird nicht besser, sondern schlechter. Die These stelle ich immer so in den Raum. Also dieses Samenkorn steht für das Wort Gottes. Man kann auch sagen, für die Botschaft, für die christliche Botschaft. Und ich würde sagen, die ist gut. Aber wenn ein gutes Samenkorn, das tiptop ist, hier auf dem Boden herumliegt, wenn die Bedingungen nicht stimmen, dann vertrocknet es. Oder wird aufgefressen, wie wir im Evangelium gesehen haben. Ich könnte es auch etwas anders erläutern und sagen, dieses Samenkorn ist ja sozusagen der Innenbegriff der christlichen Botschaft. Die christliche Botschaft ist eine Gestalt, eine Pflanze oder ein Gebäude. Und es gelingt uns heute nicht mehr, die Kohärenz dieses Gebäudes angemessen zur Sprache zu bringen. Also die organische Gestalt kommt nicht mehr, ist meine These, in den Blick, sondern wir haben uns auf einige wenige Aspekte so konzentriert und sie verabsolutiert, dass das gesamte Gebäude in eine Schieflage gerät. Ja? Zum Beispiel, wenn wir mal ein Auto nehmen, das viele wichtige Teile hat, und eine Firma wie BMW würde sich jetzt darauf konzentrieren, 90% der Aktivitäten auf die Verbesserung der Autositze zu legen. Dann wird irgendwann das Auto nicht mehr laufen. Die Sitze sind wichtig, da gibt es ja Top-Sachen heute mit Massage und so weiter, mit Sitzheizung. Da wird schon einiges investiert, ja. Aber das darf nur einen kleinen Prozentsatz einnehmen. Ja. Wenn jetzt die Gruppe, die für die Sitze verantwortlich ist, das Hauptkommando hat, ja, und sagt, wir sind die Wichtigsten, dann geht die Firma pleite. Und ich glaube, dass wir das Problem haben in der Kirche. Ich werde das dann nochmal erläutern an einem Beispiel. Das kann man schon daran erkennen, muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wenn Sie den Katechismus nehmen, dann geht es nicht gleich los mit der Ethik. Die Ethik kommt im vierten Teil. Aber heute haben wir fast nur noch bestimmte ethische Themen in der Öffentlichkeit. Ja? Dies und das. Und wir haben ja auch starke Politisierung. Der Bosbach, ein CDU-Abgeordneter aus Deutschland, hat sich beklagt und gesagt, die Katholikentage, das sind im Grunde politische Veranstaltungen geworden. Ja, das interessiert mich nicht mehr. Obwohl er selber Politiker ist. Ja. Also wir haben eine Verschiebung. An dem Punkt würden mir einige schon widersprechen, einige Kollegen, aber ich bleibe jetzt mal bei meiner These und sage, wir haben ein Problem im Verständnis dieses Samenkorns, des Kerns. Ja. Und dieser Kern ist das Wort Gottes. Und damit möchte ich jetzt beginnen, das wird mein Hauptvortrag, der Hauptteil meines Vortrags sein. Und am Schluss werde ich das runterbrechen auf diese vier Stufen. Das Thema habe ich damals so angegeben. Ich wollte ursprünglich als Schwerpunkt setzen auf bestimmte spirituelle Prozesse. Das stelle ich aber jetzt mal zurück, sondern lege meinen Schwerpunkt in den Kernbereich des christlichen Glaubens hinein. Stichwort Wort Gottes. Ja. Die These lautet, das Wort Gottes, also die Botschaft, die ist gut, aber die Bedingungen, unter denen es aufgenommen werden sollte, da hakt es. Und da können wir etwas tun. Ja. Also man kann sagen, die Rezeptionsbedingungen, die müssen wir uns anschauen. Und damit steigen wir jetzt in den Hauptteil meines Vortrags ein. Wenn wir uns mit dem Wort Gottes befassen, dann betreten wir den inneren Raum des christlichen Offenbarungsverständnisses. Und wenn wir bereit sind einzutreten, bekommen wir eine Vorstellung von dem, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat. Zugleich aber handelt es sich um einen Begriff, der verbreiteten Missverständnissen und Fehldeutungen ausgesetzt ist. Hinzu kommt, dass sich in der neuzeitlichen Religionskritik die Ansicht verbreitet hat, die als Wort Gottes ausgegebene Offenbarung sei im Grunde nichts anderes als Menschenwort. Sogar einige Theologen haben diese Deutung übernommen und ich würde mal sagen, auch bei vielen Theologen schwingt sie unterschwellig ständig mit. Aber wir merken das nicht. Vor allem auch in der Exegese. Da haben wir ein Problem. Aber so tief, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Vor diesem Hintergrund verwundert es zunächst einmal nicht, dass sich in der jüngeren Geschichte der Theologie zwei bedeutende Dokumente der katholischen Kirche mit dem Wort Gottes befasst haben. Einmal die dogmatische Konstitution über die göttliche Offenbarung des Zweiten Vatikanischen Konzils aus dem Jahre 1965 Sie trägt gemäß ihren beiden Anfangsworten den Titel Dei Verbum, Gottes Wort, so beginnt der Text. Und gehört nach Auskunft vieler Fachleute zu den bedeutendsten und ausgereiftesten Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Pastoraltheologen sehen das ein bisschen anders, die meinen, Gaudium et Spes sei das wichtigste Dokument, aber als Exeget sage ich, De Verbum ist das wichtigste Dokument. Das können Sie leicht nachlesen, wenn Sie ein bisschen Zeit haben. Heute Nachmittag können Sie bei reintippen, De Verbum, wird das sofort aufgerufen. Gibt es auch in vielen Standardausgaben, ist nicht so lang. Wie viele Kapitel? 15, 16 kleinere Kapitel. Also die Dokumente konnte man damals vom Umfang her noch ganz gut lesen. Das ist das erste Dokument, sehr wichtig. Jetzt zweites, sehr wichtiges Dokument, das nachsynodale apostolische Schreiben Verbum Domini, Wort des Herrn. Eben haben wir Dei Verbum, Wort Gottes. Jetzt haben wir Verbum Domini. Denken wir gleich noch darüber nach, was ist der Unterschied. Von wem? Von Papst Benedikt XVI. Über das Wort Gottes im Leben und in der Sendung der Kirche. Aus dem Jahre 2010. Ja? Das heißt, Sie sehen die Tatsache, dass sich die Kirche auf höchster Ebene in zwei bedeutenden Dokumenten mit dem Thema beschäftigt hat, ist ein Zeichen dafür, hier ist ein Thema, ja, über das wir nachdenken müssen. Ein Thema, ein virulentes Thema. Sehr kohärent geschrieben, kann man gut lesen. Damals war es noch so, bei den Synoden haben die Bischöfe ein paar Vorträge gehalten, der Papst hat zugehört. Sie waren sehr gebildeter Papst, er hat das dann sehr elegant runtergeschrieben. Also kann man wirklich gut lesen. Wird auch im evangelischen Raum rezipiert, vor allem unter den Freikirchen. Dieses Schreiben sieht im Wort Gottes gewissermaßen das Herz des christlichen Glaubens thematisiert. In klar aufeinander aufbauenden Gedankengängen entfaltet das Dokument das Wort des Herrn in seinen drei Dimensionen als Verbum Dei, Wort Gottes, als Verbum in Ecclesia, Wort in der Kirche und als Verbum Mundo, Wort für die Welt. Erstmal die Reihenfolge ist wichtig. Ja. Heute fangen wir immer gleich an mit dem Wort Verbum Mundo, Wort für die Welt. Wir reden immer gleich zur Welt, aber welches Wort reden wir denn zur Welt? In der Regel unser Wort. Aber die Aufgabe der Kirche ist nicht unser Wort, was wir so toll finden und was uns plausibel erscheint, sondern das Wort Gottes, das wir empfangen haben, der Welt zu verkünden. Aber was heißt das jetzt, das Wort Gottes empfangen haben? Und damit kommen wir jetzt zum ersten, zum weiteren wichtigen Punkt, was das Wort Gottes nicht ist. Und dann sage ich, was es ist. Beginnen wir mit einigen Missverständnissen. Verbreitet, sehr verbreitet ist die Ansicht, die Bibel sei das Wort Gottes. Genähert wird dieses Missverständnis durch den Ruf nach der gottesdienstlichen Lesung. Wo sind die Kantoren und Kantoren? Wort des lebendigen Gottes. Ein Wort des lebendigen Gottes. Und so entsteht der Eindruck, die in der Lesung vorgetragenen Worte seien das vom Himmel herabgekommene Wort Gottes. Selbst in gelehrten Abhandlungen kann man lesen, das Christentum sei wie der Islam eine Buchreligion. Kann man auch unter Fachleuten lesen. Aber das ist falsch. Gegenüber diesen und ähnlichen Missverständnissen ist zu betonen, und das ist jetzt sehr wichtig, das muss man erstmal verstehen, die Bibel ist nicht das Wort Gottes, sondern sie bezeugt es. Das ist ein Grundsatz des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ich könnte Ihnen hier viele Belege anführen, die erspare ich mir mal von Ratzinger, von Voderholzer, von hier auch sehr deutlich. Das ist ganz wichtig. Und damit zeigt sich schon, wir haben auch einen Unterschied zum Islam. Das Wort Gottes liegt der Bibel voraus und zugrunde. In diesem Sinne ist das Christentum keine Buchreligion, sondern die Religion des fleischgewordenen Wortes Gottes. Also ganz konkret heißt es, die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Nicht die Bibel ist die Offenbarung Gottes, sondern Gott teilt sich selbst mit. Nicht? Wir sprechen von der sogenannten Selbstmitteilung Gottes. Und diese Selbstmitteilung wird in der Heiligen Schrift auf unterschiedliche Weise und aus unterschiedlichen Perspektiven bezeugt. So ist die Reihenfolge. Und ein Zeugnis muss verstanden werden. Nicht so ähnlich, wenn ich heute Nachmittag zurückfahre und sehe irgendwo das Schild Salzburg, dann steht da Salzburg, dann stehe ich vor dem Schild, aber ich bin noch nicht in Salzburg. Und viele verwechseln die Worte der Schrift mit dem Wort Gottes und geraten in Verwirrung und regen sich auf, was steht da für ein Blödsinn und so weiter, ich verstehe überhaupt nichts. Ja? Wenn ich also vor dem Schild Salzburg stehe und sage, das ist so schön, Salzburg, Salzburg, komme ich nicht an. Ja? Das heißt, ich muss jetzt das Wort verstehen als einen Wegweiser auf eine Wirklichkeit, die ich jetzt noch erreichen muss, ja? Die ich verstehen muss, wo ich hinkommen muss. Also das ist schon mal wichtig, das ist ganz wichtig, die Heilige Schrift ist nicht das Wort Gottes, sondern sie bezeugt es. Deswegen sagen wir, die Bibel ist Zeugnis des Wortes Gottes. Mit dieser Unterscheidung berühren wir den Kern des christlichen Glaubens. Der christliche Glaube verkündet einen Gott, der spricht. So Papst Benedikt XVI. In der Überschrift zu dem bereits genannten apostolischen Schreiben Verbum Domini. Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, dürfen wir uns das Sprechen Gottes nicht so vorstellen, wie ein Mensch zu uns spricht. In der Bibel steht es so aus, ich war Junge, Elohim, El Abraham, und Gott sprach zu Abraham. Das lesen wir so runter, ja. Und dann steht die Frage im Raum, ja, was heißt das? Das schauen wir uns jetzt an. Wenn also ein Mensch zu uns spricht, hören wir seine Worte, wenn wir nicht taub sind, mit unseren leiblichen Ohren. Und wenn andere Menschen dabei sind, hören auch sie diese Worte. Es handelt sich um einen Vorgang, der im Prinzip von jedem Menschen, der dabei ist, wahrgenommen und gegebenenfalls vor Gericht bezeugt werden kann. Nicht, Sie können damit auch sagen, das hat der gesagt. Deutschland hat jetzt einen Prozess von dem Höcke. Nicht, der hat was gesagt. Heute hat man ja Filmaufnahmen, das hat er gesagt. Ja. Und jetzt kann man das beurteilen, was hat er da gesagt. Also so sprechen, wenn ein Mensch spricht, ja. Mithilfe der modernen Tontechnik kann ein solcher Vorgang heute aufgenommen und archiviert werden. So sprechen, das ist das Sprechen von Menschen. Wenn Gott zu einem Menschen spricht, handelt es sich nicht um einen äußeren, sondern um einen inneren Vorgang. Wir können das sehr schön bei den Propheten des Alten Testaments beobachten. Propheten wissen sich berufen, das Wort Gottes zu verkünden. Sie verkünden es sowohl einzelnen Personen, wie beispielsweise dem König, aber auch dem ganzen Volk. Und häufig verwenden sie dabei eine Formel, die sogenannte Botenspruchformel, im Hebräischen Ko Amar Adonai. So hat der Herr gesprochen. Im Buch des Propheten Amos heißt es zum Beispiel, hört dieses Wort, das der Herr gesprochen hat über euch, ihr Söhne Israels, über den ganzen Stamm, den ich aus Ägypten heraufgeführt habe. Ein Beispiel. Wenn nun die Propheten einem König oder dem Volk ein Wort Gottes verkünden, fragt man sich, warum Gott dem König oder dem Volk sein Wort nicht so mitgeteilt hat, dass es alle unmissverständlich in einer äußerlich überprüfbaren Form hätten hören können. Warum bedarf das Wort Gottes der Vermittlung durch einen Propheten? Hätte man in der Zeit des Alten Testaments einen Rekorder gehabt, hätte man dann die Worte Gottes aufnehmen können? Wir müssen die Frage verneinen. Was man mit einem Rekorder hätte aufnehmen können, wären die Worte, die ein Prophet in der Öffentlichkeit als Wort Gottes vorgetragen hat. Das ist immer das große Problem, wenn biblische Geschichten in einem Film dargestellt werden. Das ist eine große Herausforderung. Würde man die Worte Gottes auf die gleiche Ebene filmisch bringen wie die Worte der Menschen, dann wird es in der Regel so ein Klamauk. Ja? Irgendwie muss man das, ja, jemand, der Prophet empfängt ein Wort, aber die Außenstehenden beobachten die Reaktion des Propheten. Aber sie hören in der Regel nicht das Wort Gottes. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Damit komme ich zum nächsten Abschnitt, Sensibilität der Wahrnehmung. Also wir beschäftigen uns mit der Frage, was heißt Wort Gottes, was heißt letztlich Offenbarung? Ja? Und meine These lautet, Offenbarung ist eine bestimmte Form der Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung kann man einüben. Und wenn diese Wahrnehmung großflächig verloren geht, dann stirbt ein Glaube ab. Die Logik, die hinter mir steht. Ja? Das müssen wir jetzt aber erst langsam erarbeiten. Das heißt, bevor wir darüber, wir diskutieren immer gleich, ja, warum kommt die Verkündigung nicht ab und die Kirche muss moderner werden und wir müssen mit der Moral anfangen. Das ist alles nur die halbe Wahrheit. Wir müssen an den Kern der Sache, da müssen wir zurückkommen. Ja? Das ist die These, die ich jetzt in den Raum stellen muss. Und dann gibt es gewisse Abstufungen, die ich in dem Titel angesprochen habe. Darüber kann man dann auch nochmal sprechen. Aber erst einmal müssen wir diesen Kerngedanken verstehen. Also, nächster Schritt. Um das, nämlich sonst entsteht die Vorstellung, naja, gut, damals in der Bibel vor 3000 Jahren, da hat Gott gesprochen, warum spricht er heute nicht mehr? Der spricht heute genauso wie damals. Nur hören wir es nicht. Um das Wort Gottes zu hören und zu verstehen, bedarf es offensichtlich einer besonderen Sensibilität. Die Wahrnehmung eines Menschen muss gereinigt und vertieft werden. Wenn es sich um einen Propheten handelt, muss dieser ermutigt und gestärkt werden, das, was er als Wort Gottes vernommen und verstanden hat, in der Öffentlichkeit zu verkünden. Der Prophet Ezechiel wird darauf vorbereitet, in seinem eigenen Volk mit massivem Widerstand zu rechnen. Er wird gleich darauf vorbereitet. So ähnlich, wenn Sie einen Job übernehmen in einem Unternehmen oder irgendwo eine Leitung, dann bekommen Sie ein Spezialcoaching und die sagen Ihnen, Leute, in der Firma ist was los, da können Sie mit Widerstand rechnen. Da müssen Sie sich vorbereiten, dass Sie da klarkommen, sonst fliegen Sie gleich raus. Dieser Prozess wird in einigen Prophetenbüchern des Alten Testaments in Form von Berufungserzählungen veranschaulicht. Im Rahmen einer Berufung wird ein Prophet aus der Menge derer, die taub und blind sind, herausgenommen und in eine besondere Gottesnähe gerückt. Einige Texte des Alten Testaments deuten darauf hin, dass es sich dabei um einen dramatischen Prozess handelt, der die Person des Propheten zutiefst erschüttert und verwandelt. Der Prophet Jesaja erlebt seine Berufung als einen Prozess der Reinigung. In der Begegnung mit dem majestätisch thronenden Gott ruft er aus: Weh mir, ich bin verloren, denn ein Mann unreiner Lippen bin ich und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich. Denn den König, den Herrn der Heerscharen, haben meine Augen gesehen. Das ist die berühmte Berufungserzählung in Jesaja Kapitel 6. Also worauf ich jetzt hinaus will, ist Folgendes. Wir sagen, ja, Gott spricht nicht. Und ich drehe die Perspektive um und sage, der spricht, aber wir sind noch nicht in der Lage zu hören. Nicht? Wenn Sie zum Arzt gehen und jemand sagt, niemand redet mehr mit mir, dann kann er erstmal untersuchen, sind Sie vielleicht taub. Ja, das ist oft so, die Leute sprechen dann an, jemand hört nichts, und da müssen wir ansetzen. Ja. Im Lichte göttlicher Heiligkeit erkennt der Prophet die Verblendung des Volkes und zugleich wird ihm klar, dass auch er Anteil daran hat. Hier zeigt sich, dass jede authentische Gotteserkenntnis mit einer bisweilen schmerzhaften Selbsterkenntnis einhergeht. Damit spiele ich an einem Grundsatz der katholischen Dogmatik an, der davon ausgeht, dass wir im Prinzip Gott erkennen können. Sogar mit dem natürlichen Licht der Vernunft, hat das erste Vatikanische Konzil gesagt. Aber viele von uns würden sagen, Gott kann ihn nicht erkennen. Ja. Vielleicht kann ich glauben, dass es ihn irgendwie gibt. Aber Gottes Erkenntnis, da kann ich nichts mitmachen. Und da würde ich zunächst einmal sagen, ja, das glaube ich. Aber die Sache ist zwar ernst, aber nicht hoffnungslos. Wir können unsere Wahrnehmung vertiefen. Und das ist ein sehr komplexer Prozess. Ich habe da früher schon mal einige Mal darüber gesprochen. Dann kommen wir in einen spirituellen Reinigungsprozess hinein, in einen Übungsprozess. Das ist ja heute nicht mein Thema, sondern ich möchte mehr die dogmatischen Grundlegungen und bibeltheologischen Grundlegungen dieses Modells vorstellen. Also, soll die Verkündigung, und darum geht es, wir sagen ja letztlich, die Verkündigung kommt nicht mehr an, ne, funktioniert nicht mehr so recht. Meine These, soll die Verkündigung des göttlichen Wortes nicht verfälscht und verdunkelt werden? Muss die Person, durch die hindurch Gott zum Volk sprechen möchte, gereinigt werden. Die Sünde muss gleichsam wie die Schlacke in einem Schmelzofen ausgebrannt werden. Spiritualitätsgeschichtlich gesprochen ist es die Via Purgativa, Weg der Reinigung. Nicht? Wir haben den Begriff der Reinigung ja weitgehend auf die äußere Haut bezogen, weiß nicht, was der neueste Stand ist, Peeling oder was. Dann gehen wir schon mal ein bisschen weiter mit Reinigung der Chakren und so weiter, wenn wir Yoga machen. Und in die Richtung müssen wir gehen, aber noch tiefer. Ja? Tiefer spiritueller Reinigungsprozess. Darauf möchte ich aufmerksam machen. In der Erzählung von der Berufung des Propheten Jesaja wird dieser Vorgang von einem der Seraphim vorgenommen. Seraphim, das sind geflügelte Schlangen, die in der späteren Rezeptionsgeschichte als eine Gruppe heiliger Engel verstanden werden. Das hebräische Wort Saraf, ich kenne großer Gott, wir loben dich mit Seraphim und Cherubim. Das ist der Plural. Brauchen Sie nicht noch. Ihm ist im Hebräischen Plural maskulin. Seraphim und Cherubim, das sind Engelchöre, ja, in der Rezeptionsgeschichte. Saraf heißt verbrennen. Ich zitiere die Passage, da flog einer der Seraphim zu mir. Der Prophet beschreibt es, ja, hatte diese Vision. Da flog einer der Seraphim zu mir, in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Jesaja Kapitel 6. Erst nach dieser Reinigung ist der Prophet in der Lage, den an ihm ergehenden Auftrag zu erfüllen und das Wort Gottes zu verkünden. Jetzt heißt es, da hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Sehr wichtig für das christliche Gottesverständnis, Gott handelt in der Welt nicht unvermittelt, sondern immer durch die Schöpfung. Er handelt an der Schöpfung, durch die Schöpfung und bevorzugt durch Menschen. Ab und zu mal durch ein Gewitter oder so, ja. Oder einfach durch den natürlichen Ablauf der Dinge, der Aufgang der Sonne der Gerechtigkeit. Ja, das hat alles eine divinatorische Konnotation. Aber nur wenn wir in der Lage sind, die wahrzunehmen. Das Kernproblem ist immer das menschliche Bewusstsein. Da müssen wir ansetzen. Ja. Unser Bewusstsein ist verschattet. Exemplarisch sehen wir das am Propheten Jesaja. Der hat plötzlich eine erschütternde Erfahrung. Und dann, das ist eine sehr fokussierte Darstellung, ja, sehr, sehr konzentriert. Und das ist der Prozess der Reinigung. Und jetzt hört er was. Und dann ist er bereit, hier bin ich, Hineni, sende mich. Und jetzt sagt Gott, geh und sag diesem Volk, hören sollt ihr. Hören, aber nicht verstehen. Das ist ganz wichtig. Diese zweifache Hermeneutik, ich höre, aber verstehe nicht. Sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. Für unsere Frage nach dem Wort Gottes ist die in diesem Auftrag enthaltene Unterscheidung von Hören und Verstehen, von Sehen und Erkennen von grundlegender Bedeutung. Sie liegt der biblisch bezeugten Offenbarung zugrunde und sie betrifft sowohl das Verständnis der Heiligen Schrift, also der Bibel, als auch das Verständnis der Person Jesu. Denn sie geht davon aus, dass es zwei Seiten der Wirklichkeit gibt, eine verborgene und eine offenkundige, eine innere und eine äußere Seite. Beide Seiten sind zu unterscheiden, jedoch nicht zu trennen. Sie sind innerlich miteinander verbunden und erst in ihrem Verbund ergeben sie die eine und ganze Wirklichkeit. Für die Bibel heißt es, die vielen Worte der Heiligen Schrift sind das Gefäß, in dem uns das eine Wort Gottes übergeben wird. Meister Eckhart, der große mystische Theologe des 14. Jahrhunderts, 13. 14. Jahrhunderts, spricht von der Schale, die wir knacken müssen, um die Frucht genießen zu können, die von der Schale geschützt wird. Nicht, wenn Sie eine Nuss essen, in der Regel müssen Sie die knacken. Ja. Und das ist manchmal schwierig, brauchen wir ein bisschen Gerät dazu. Andere Früchte müssen wir schälen. Ja. Für Sie schält man in der Regel, um an die Frucht zu kommen. Das Bild wird sehr häufig verwendet, durchgehend von der Antike bis ins Hochmittelalter. Wer nur die Schale betrachtet, bleibt beim Äußeren stehen. Und wer bei einer Nuss auf die Schale beißt, der bricht sich die Zähne raus und sagt, naja, mit dem Ding will ich nichts zu tun haben. Also wenn es uns nicht gelingt, sozusagen die Schale zu knacken, ja, zu öffnen, einen Zugang zu erschließen, dann gehen die Leute verständlicherweise woanders hin. Er findet keinen Zugang zum Wort Gottes. Das Verlangen seiner Seele bleibt ungestillt, er bleibt hungrig. Ja? Sagen wir, die Seele bleibt hungrig, sie findet nicht an den Kern. Jetzt verstehen Sie ungefähr, was geistiges Schriftverständnis heißt. Ich glaube, auch beim Verständnis der Gestalt Jesu bleiben viele heute beim Äußeren stehen. Ich glaube sogar, dass ein Verständnis der Person Jesu, ein verbreitetes Verständnis, heute sehr äußerlich ist. Viele verstehen ihn so als einen Art Sozialrevolutionär, der ein paar tolle Thesen da aufgestellt hat. Aber sie haben keinen Zugang mehr zum Kern des christologischen Bekenntnisses, wo Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und in dem Moment sagt Jesus, nicht Fleisch und Blut haben wir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Nicht, im Anfang sind die Leute begeistert, Brot, da gibt was zu essen und so weiter. Und dann sagt er, ja, alles gut und schön, aber ich stehe letztlich auf einer anderen Ebene. Und dann hauen sie ab. Ja. Und dann, also ich spiele an auf das 6. Kapitel im Johannesevangelium. Dann gehen sie und sind enttäuscht. Und dann fragt er die Jünger, wollt auch ihr gehen? Petrus hat erkannt, er ist der Sprecher, wohin sollen wir gehen? Und jetzt, wo gibt es Worte des lebendigen Lebens? Ja? Jetzt kommt die andere Ebene. Und meine These lautet, wenn wir diese zweite Ebene nicht erreichen, dann können wir anpacken. Dann sind wir eine NGO, eine Sozialagentur, das können andere auch, das ist nicht schlecht, ja. Aber dann stirbt das ist oberflächlich erst. Deswegen ist sehr wichtig bei den Evangelien immer zu schauen, wann, wenn die, auch die Jünger müssen lange lernen, ja. Es geht erstmal los. Sie sind verwirrt, woher kommt er, was ist das für eine Lehre? Sie merken gleich von Anfang an, der spielt auf einer anderen Ebene, nicht die Dämonen fangen erstmal an zu schreien, die erkennen das relativ früh, die merken, die sind ja, Dämonen sind ja, heute würde man sagen, negative Energien, merkt man manchmal, wenn sie in der Gruppe sind oder zu Hause, viele negative Energien. Die Antike sagt, sind Dämonen, ja. Da müssen sie räuchern oder so, oder sie brauchen irgendwas, irgendwas stimmt nicht, aber wir machen eine Therapie und so. Und Jesus geht in die Synagoge und schon fangen die Dämonen an zu schreien, das heißt, jetzt kommt es ans Licht, ja. Und dann sagt er ruhig und treibt den aus und die Leute sind, wow, haben wir nicht gewählt. Und dann geht das Fragen los, ja. Was, wo kommt der her, was macht der und so weiter und so weiter. Und das dauert und die entscheidende Erkenntnis kommt im Grunde erst ganz am Schluss mit der Erfahrung der Auferstehung und dann noch einen Schritt weiter, dann kommt die Sendung des Geistes und dann kapieren sie erst. Ja. Das ist ein langer Prozess. Also das meine ich auch mit dieser Beschreibung gewöhnlich, bis man wirklich verstanden hat. Das ist ein langer Prozess. Aber wenn wir die Struktur dieses Weges müssen wir erst einmal verstehen. Wenn wir beim Äußeren stehen bleiben, das sehe ich als eine gewisse Gefahr, teilweise sogar bis hin auch zu den Bischöfen, wenn ich so die Statements mir anhöre, ja, das ist alles nicht falsch, ja, aber manchmal reden sie genauso wie Politiker. Ja. Das ist richtig, ist gut, ja. Aber wo ist der Kern, ja? Wissen auch nicht. Ich muss vorsichtig sein, wie ist das alles ganz anders natürlich. Großen Kardinal und so weiter. Also verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich muss schon ein bisschen kritisch schauen, wenn ich mir das so anschaue, was das da immer so über KNA reinkommt. Ja. Und deswegen versuche ich einfach mal in diesen Kernbereich vorzudringen. Und ich glaube, da stoppt es, da haben wir ein Problem. Da kommen wir nicht mehr ran. Und dann gehen die Leute woanders hin oder sagen, ja, was soll ich da? Jede große Geschichtsschreibung, wenn sie nicht nur historische Daten auflistet, deutet die erzählten Geschehnisse. Sei es implizit, sei es explizit. Und dies gilt insbesondere für die Bibel, für das Alte ebenso wie für das Neue Testament. Es passiert etwas und es stellt sich die Frage, was hat das zu bedeuten? Was zeigt sich darin? Grundsätzlich kann man sagen, dass es der Bibel nicht ausschließlich und vielleicht nicht einmal primär um das geht, was sich ereignet hat, sondern um das, was sich in dem, was sich zeigt hat, zeigt. Das Phänomen kennen Sie eigentlich, wenn in Ihrer Lebensgeschichte dramatische Dinge passieren oder auch geschichtlich, denken Sie an den Zweiten Weltkrieg, da ist was passiert. Und das jetzt zu verstehen, Sie können einfach ein paar Daten auflisten, da ist die Schlacht, um das zu verstehen. Oder jetzt auch Osteuropa, Ukraine, die Daten, die Fakten sind, gut, gibt auch eine Diskussion über die Fakten zum Teil, aber dann die Frage, wie ist das zu verstehen? Oder selbst vor einem ganz normalen Tag, wenn er so abläuft, Sie gehen abends nach Hause und meditieren dann oder beten, wie ist das zu verstehen? Was sagen wir ja manchmal, man kommt irgendwo hin, was geht hier eigentlich ab? Man sieht so einiges, was geht hier eigentlich ab? Und das sind Prozesse, die dann in der Bibel einsetzen. Das ist schon mal wichtig jetzt. Wir dürfen bei der Bibel auch nicht nur auf der Oberfläche des Geschehens stehen. Jerusalem wird erobert, Riesendrama. Wie ist das zu verstehen? Der Tempel wird zerstört. Was bedeutet das? Wir schauen sich jetzt den Vorderen Orient an. Was geht da ab? Das sind tiefe. Und die Entstehung der Bibel müssen sich verstehen als eine tiefe geistige Auseinandersetzung mit diesen Phänomenen. Die werden zum Teil aus der Erinnerung heraus nacherzählt. Da können ein paar Ungenauigkeiten passieren. Wenn Sie jetzt den Zweiten Weltkrieg referieren sollten, würden Ihnen auch ein paar Fehler passieren und kommen nicht mehr alles auf die Reihe. Aber Sie würden wahrscheinlich eine Deutung abgeben. Ne? War eine Riesenkatastrophe. Entweder können Sie sagen, Ausdruck einer tiefen Gottlosigkeit oder Ausdruck eines politischen Versagens. Vielleicht liegen die Ursachen noch weiter zurück und so weiter. Und so ist die Bibel entstanden. Und dieser Prozess des Verstehens vollzieht sich im Bereich einer Öffnung des Bewusstseins auf die Wirklichkeit Gottes. wenn sie abends beten, wenn sie meditieren, schlafen, sie haben Träume, auch in den Träumen hören, kann man manches erkennen, dann geht ihnen ein Licht auf, Licht, Erleuchtung, und dann versteht man. Und dann kommen wir allmählich in jenen Bereich hinein, aus dem heraus die Bibel entstanden ist. Das meine ich mit diesem Prozess der Sensibilität und Sensibilisierung der Wahrnehmung. Das ist eine lange Übung. Und dann gibt es Naturbegabungen und einige Personen, wo das sehr massiv einbricht, und das sind in der Bibel vor allem die Propheten. Das bleibe ich mal hier beim Text. Also damit ist gesagt, dass den meisten biblischen Büchern in der ein oder anderen Form historische Fakten zugrunde liegen. Daran müssen wir festhalten. Die Bibel ist also keine rein fiktive Literatur, wie man es gewöhnlich für die antiken Mythen annimmt, wenngleich sie auch fiktive Elemente enthält, muss man nüchtern sagen, etwa die Schöpfungserzählungen. Die Bibel ist erinnerte, erzählte, gedeutete und verstandene Geschichte. Selbstverständlich kann man die Geschehnisse auch anders deuten. Das bekannteste Beispiel dürfte wohl die Jesusgeschichte sein, doch für den christlichen Glauben gilt, die in der Bibel erzählte und gedeutete Geschichte ist die verbindliche und letztlich wahre Deutung. Auf ihr bezieht sich der Glaube. Wer beispielsweise Jesus als einen Religionsstifter versteht, der den im Alten Testament bezeugten Gott verworfen, einen anderen Gott verkündet und folglich eine neue Religion gegründet habe, wie in der Antike Markion ihn verstanden und gedeutet hat im 2. Jahrhundert, der, so die Überzeugung der Kirche, hat ihn falsch verstanden. Ja? Der in einem historischen Ereignis verborgene Sinn wurde von den Kirchenvätern als der geistige Sinn verstanden. Also das ist jetzt wichtig im Unterschied zum modernen Konstruktivismus, der heute an allen Universitäten sein Unwesen treibt, haben wir das Phänomen in der Tradition von Kant, die Wahrheit der Dinge kann ich nicht erkennen. Ich habe nur irgendwelche Sinneseindrücke und dann klebe ich einfach mal ein Etikett drauf, ich konstruiere das. Das ist nicht die biblische Ontologie, sondern die Bibel sagt, der Sinn ist im Geschehen verborgen. Ja? Also in der Schale ist wirklich eine Nuss dran, ist eine Frucht dran. Kann man ja auch nur vortäuschen. Die Ostereier sind ja manchmal ausgeblasen, die hängen dann wunderschön dran, ist nicht drin. Entkernt sozusagen, ja. Nur das Etikett oder eine Weinflasche, können Sie einfach leer machen, schönes Etikett drauflegen, nicht dran. Ja. Aber die Bibel sagt, die Deutung hebt sozusagen den Kern heraus, der in dem Ereignis dran ist. Das ist ganz wichtig, gerade auch bei der Christologie, Inkarnation, Gottes Wort ist wirklich Fleisch geworden. Ist nicht nur eine Interpretation. So, ein geschichtliches Ereignis weist also zwei Seiten auf, eine äußere und eine innere. Die äußere Seite kann von jedem Menschen mit den körperlichen Sinnen wahrgenommen werden. Das nennen wir den Sensus Literalis. Um die innere, verborgene Seite zu erkennen, bedarf es einer Öffnung der geistigen Sinne. Da sind wir beim Thema. Das hängt letztlich mit Kant und mit dieser ganzen Entwicklung zusammen. Wir haben jetzt 300 Jahre Kant, Todesjahr, ne? 1724, 300 Jahre großes Jubiläum und so weiter. Alle feiern Kant. Ich bin kritisch bei Kant. Aber gut, ich bin kein Philosoph. Mir greift das zu kurz. Wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass ja unser Schock stand in der Auseinandersetzung mit dem Schweden Swedenborg. Das war so ein Mystiker. Das ging ihm vielleicht ein bisschen zu weit. Gut, das ist nur ein kleiner Nebenschauplatz. Aber der entscheidende Punkt ist folgender. Die äußere Seite kann von jedem Menschen mit den körperlichen Sinnen wahrgenommen werden. Um die innere verborgene Seite zu erkennen, bedarf es einer Öffnung der geistigen Sinne. Und der Sache nach handelt es sich dabei um eine Erleuchtung. Wie Henri de Lubac, der große französische Theologe, zu Recht sagt, ich zitiere ihn, und wie die Mystik, so hängt auch das geistige Schriftverständnis ab von einer Erleuchtung, die es nur gibt als Geschenk von oben her. Es wird mehr empfangen, als erarbeitet oder gefunden. Zitat Ende. Ohne also ihr geschichtliches Gewebe zu zerreißen, dürfen wir gleichwohl beim Verständnis der Heiligen Schrift nicht an deren Oberfläche haften bleiben. Ich zitiere, nachdem die Wahrheit der Geschichte erfasst ist, müssen wir alles im geistigen Sinne nehmen, sagt Hieronymus. Jetzt könnte man einen eigenen Exkurs machen zur sogenannten historisch-kritischen Methode, die einige von Ihnen kennen. Ich kenne sie auch, ich beherrsche sie, aber ich weiß auch, dass sie Grenzen hat. Weil sie in der Regel auf der Ebene der Historie stehen bleibt. Ich habe mich vielfach auch dazu geäußert und auch der Robert Barron, den ich eben zitiert habe, hat das schon in den 70er Jahren sehr klar gesehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir die historisch-kritische Methode über Bord werfen, sondern es heißt, dass wir ihre hermeneutischen Grenzen erkennen. Ja. Also die historisch-kritische Methode beschreibt sozusagen die Außenseite des Ereignisses, völlig korrekt. Aber der eigentliche innere Prozess des Verstehens, da muss ich die Methode wechseln. Streng genommen ist es eine, wie Eckhart sagt, weiselose Weise. Also da muss ich sozusagen, Stichwort Wahrheit und Methode Gadamer, da muss ich die Methode im Sinne eines subjektgesteuerten Zugreifens lassen und da ändert sich der Modus der Wahrnehmung. Das kann ich jetzt aber hier nur andeuten, das wäre ein eigenes Thema. Es geht mir jetzt darum, dieses ganze Konzept vom Kern her, von der christlich-katholischen, christlichen Offenbarungstheologie zu entfalten und ich mache immer so kleine Anspielungen auf die Probleme, unter denen wir heute leiden. Und das spiele ich jetzt mal durch bei dem Verständnis der Person Jesu Christi. Jesus Christus, das fleischgewordene Wort Gottes. Ja. Das ist der korrekte Terminus. Ja. Aber wer spricht heute noch vom fleischgewordenen Wort Gottes? Und gegrüßet seist du Maria noch. Ja. Aber wir haben eben so ein Jesusbild, ja, das da herumschwirrt. Und da machen wir schon ein bisschen Sorge und da muss man gegensteuern auch. Ja. Schwächelt auch ein bisschen die Theologie. Vor allem eine Richtung der Theologie, die ich jetzt aber nicht ausspreche, sonst bekomme ich wieder Ärger. Doch hat sich die Lage mit dem Kommen Jesu Christi jetzt nicht grundlegend verändert? Konnte nicht jeder, der dabei war, die Worte, die er gesprochen hat, hören? Hätte man nicht mit einem Rekorder Jesu Worte aufnehmen können, wenn es damals ein technisches Gerät dieser Art gegeben hätte? Das war einmal die These meines Sohns, wenn man damals eine Videokamera gehabt hätte, hätten die Jünger das immer wieder filmen können. Und dann müssen wir die Frage zunächst einmal bejahen. Jesus hat leibhaftig gelebt und er hat gesprochen. Ja? Hätten wir alle hören können. Und darin besteht ein Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Jesus hat also leibhaftig gelebt, er hat Menschen angesprochen und sogar körperlich berührt. Ja? Berührt. Doch das grundlegende Problem hat sich im Vergleich zum Alten Testament nicht verändert. Viele haben Jesus gehört, nur einige haben ihn verstanden. Viele haben ihn gesehen, nur einige haben ihn erkannt. Viele nahmen an der Rede über das Himmelsbrot, die Jesus in der Synagoge von Gafana umgehalten hatte, Anschluss. Darunter waren auch viele seiner Jünger, so heißt es. Also der Jüngerkreis ist etwas größer als der Kreis der Apostel, der geht über die 12 hinaus. Sie sagten, ich zitiere, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Johannes 6, 60. Ihnen hält Jesus entgegen, jetzt kommt ein wichtiger Satz, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Spricht er die Ebene an, pneumatisch. Wir müssen auf eine andere Ebene kommen. Mit dem Fleisch, mit den körperlichen Sinnen kommt ihr nicht weiter. Also Gott kommt uns in Christus so entgegen, dass er leibhaftig zu uns spricht. Aber dass der Groschen fällt, ist wieder eine andere Ebene. Und jetzt schauen wir uns das weiter an. Erneut stoßen wir auf die zwei Ebenen des Verstehens. Es gibt den äußeren Vorgang des Hörens und den inneren des Verstehens. Den äußeren Vorgang des Sehens und den inneren des Erkennens. Pilatus So sagt der große Theologe Origenes, hat Jesus dem Fleische nach gesehen, den göttlichen Logos in ihm jedoch nicht erkannt. Er war so ein bisschen unsicher, hat gezögert, hat einen Traum gehabt, die Frau hat einen Traum gehabt, eine sehr komplexe Geschichte. Seine geistigen Sinne waren taub. Deshalb kann auch Jesus das Drama fehlenden Verstehens mit genau jenen Worten beklagen, die bereits Jahrhunderte zuvor dem Propheten Jesaja angesichts der Verstockung des Volkes über die Lippen kamen. Auch Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, hören sollt ihr, hören und doch nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen und doch nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen verschließen sie, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen und sich bekehren und ich sie heile. Deswegen sind die Möglichkeiten Jesu auch begrenzt. Etwa in Nazareth, seiner Heimatstadt, war er nicht sehr erfolgreich. Nicht kein Prophet ist angesehen in seiner Heimatstadt. Die haben gesagt, den kennen wir ja, den Burschen. Die Familie kennen wir. Das heißt, sie kennen seine irdische Genealogie, die ja nicht falsch ist. Der Sohn des Zimmermanns und so weiter, die Geschwister oder Neffen laufen hier rum. Okay. Ging er wieder weg und schüttelte der Staub und haben sie noch verjagt. Konnte er nicht viel machen. Das gleiche Problem, ja. Und ich sage, das ist das Kernproblem des christlichen Glaubens überhaupt. Das ist auch unsere Aufgabe, unser Problem. Sind wir in der Lage zu erkennen? Und was können wir tun, wenn wir nicht erkennen? Dem zweifachen Schriftsinn entsprechen, jetzt sehen Sie die Kohärenz. Alles hängt mit allem zusammen. Dem zweifachen Schriftsinn entsprechen die zwei Naturen Christi, die menschliche und die göttliche. Nicht Fleisch und Blut haben Petrus die göttliche Natur Jesu zu erkennen gegeben, sondern, Zitat, mein Vater im Himmel hat sie ihm geoffenbart. Das steht im Griechischen apokalypsen, also Apokalypse ist eine Offenbarung. Oder im Lateinischen revelavit tibi, Revelatio, ein Schleier wird weggezogen. Nicht was die vielen über Jesus aufgrund des äußeren Anscheins meinen und was durch Umfragen zu ermitteln ist. Nicht Jesus macht ja auch wie die praktischen Theologen Umfragen. Für wen halten die Leute mich? Und dann referieren die Jünger, die einen für Jeremia und die anderen für den Propheten und so weiter. Sagt er, alles wunderschön, ja. Aber was ist die Wahrheit? Und dann tritt einer hervor, Petrus, und sagt, du bist Christus. Und jetzt geht's weiter, der Sohn des lebendigen Gottes. Jetzt verstehen Sie, das ist immer ein bisschen provokativ, warum es in der Kirche, der katholischen Kirche, keine Demokratie geben kann. Das ist ein bisschen hart formuliert jetzt. Man kann das nochmal ein bisschen runterbrechen. Aber der Kerngedanke, Demokratie heißt, wir verständigen uns jetzt, wie sollen wir den Raum gestalten. Ja? Sollen wir anstreichen oder nicht? Dann wird abgestimmt, wer ist dafür, wer ist dagegen. Okay. Aber wenn jetzt einer von Ihnen aufsteht und sagt, da kann ich nicht drüber sprechen. Ja? Ich habe da was. Dann sind wir auf einer anderen Ebene. Und dann können Sie zwar sagen, der spinnt. Jetzt stehen die anderen vor der Frage, spinnt er? Ist es ein religiöser Spinner? Gibt es ja auch, dass Leute religiös verwirrt sind. Ja? Und das war ein Thema in diesen Kreisen. Ja? Pfingsten, ja? Die Außenstehenden haben gesagt, die haben schon zu viel getrunken. Ja? Und das Gegenargument war, es ist erst die 9. Stunde, so deswegen fangen sie auch um 9 Uhr hier an. Da wird in der Regel nur Kaffee getrunken. Da kann man davon ausgehen, dass alle noch bei Sinnen sind. Das heißt, wenn jetzt jemand aufstehen würde und sagen, ich habe da irgendwas gesehen. Aber dann setzt jetzt ein weiterer Prozess ein, da gehe ich aber jetzt nicht drauf ein, die sogenannte Unterscheidung der Geister. Woran kann man erkennen, ob jemand ein wahrer oder ein falscher Prophet ist? Es gab auch eine Reihe falscher Propheten. Ja? Etwa der Jeremia hatte scharfe Gegner, die trafen die Propheten. Die falschen Propheten beherrschten die äußere Technik perfekt. Ja, die konnten auch sagen, Kurama Adonai, die konnten Performance machen, also Zeichenhandlungen, die sind mit dem Joch durch die Straßen gegangen und sowas. Ja. Ich sag mal, ähnlich wie heute auch in der Theologie, wird wunderbar auch geredet, wir waren große Rhetoriker auch, klingt toll. manchmal muss man schauen, was stimmt das? Ja? Also immer innehalten, ja, auch wenn die Sachen toll klingen, ja, und wunderbar geschliffen daherkommen. Innehalten. Stimmt das? Okay, bleiben wir mal hier. Also nicht, was die vielen über Jesus aufgrund des äußeren Anscheins meinen und was durch Umfragen zu ermitteln ist, entspricht der Wahrheit, sondern selig zu preisen ist derjenige, dem sich die Wahrheit durch eine himmlische Offenbarung erschließt. Das muss man so knallhart formulieren, das ist der biblische Befund. Diese Einsicht allerdings, so die Hoffnung des Evangeliums, soll nicht im Kreis der wenigen verbleiben, sondern allen Völkern der Erde zuteil werden. So gesehen ist das, ist der christliche Glaube keine esoterische Religion, also nur für Eingeweihte, ja, sondern die gehen dann raus. Ja. Aber erst einmal ist es ein geschlossener, wie sagt man, ein geschlossener Circle. Ja, die Gruppe in Jerusalem, nicht Jesus ist jetzt im Himmel aufgefahren, jetzt ist, was machen wir, was machen die 9 Tage, wir sind jetzt genau in der Phase, Novene, 9 Tage, beten, meditieren, so eine Art Session machen, die schweigen. Was die beten, wird gar nicht gesagt. Geschlossener Raum, es wird immer negativ dargestellt, ist aber nicht negativ, ist ganz wichtig. Geh in dein Kämmerlein, beten, warten. Und nach 9 Tagen, da bin ich sicher, wenn sie 9 Tage wirklich in einem intensiven Session sitzen, da passiert was. Und dann bricht es auf. Und dann erst können sie rausgehen. Ja? Vorher nicht. Und dieser Prozess ist wichtig. Also der Mensch, so Origenes, kommen jetzt langsam zum Schluss. Wir sind ja schon über die Zeit. Ein bisschen dürfen wir noch, ne? Alles noch gut. Es gibt Thermoskan, der Kaffee bleibt noch warm, ist ja schon ein bisschen kalt. Der Mensch, so Origenes, hat nicht nur körperliche, sondern auch geistige Sinne. Bei vielen Menschen sind die geistigen Sinne taub. Sie schlafen. Und damit steht die Frage im Raum, wie können die geistigen Sinne geweckt werden? Wie kann der Mensch im geistigen Sinne ein Hörender und ein Schauender werden? Das ist jetzt, schaue ich mal kurz ein bisschen, ja, ich glaube, ich muss ein bisschen, das können wir mal alles machen. Im Grunde haben Sie, glaube ich, alles verstanden, was ich sagen wollte. Am Schluss komme ich noch, also wir müssten es eigentlich eine Doppelstunde machen, so wie ich das gewohnt an der. Am Schluss kommen wir noch auf Gebet und Meditation. Das habe ich aber früher auch schon mal erläutert. Die Logik haben Sie verstanden. Und meine These lautet, dass wir die, wenn wir diese sogenannte pneumatische Dimension, diesen inneren Kern, wenn wir keinen Zugang mehr dazu haben und wenn führende Leute in der Kirche und in der Theologie keinen Zugang mehr dazu haben, aber wunderschön der Herr ist, dann haben wir spätestens nach 1-2 Generationen ein Problem. Dann gehen die spirituell Suchenden woanders hin, wo sie den Eindruck haben, da sind Menschen, die noch aus dieser pneumatischen Erfahrung und Erkenntnis heraus leben und reden. Ja? So, und das kann man jetzt noch weiter runterbrechen. Ich nenne ihn einfach mal, ich muss langsam zum Schluss kommen, weil ich gleich noch ein paar Sprechstunden habe, noch ein paar Doktoranden betreuen, wenn ich hier bin. Also das würde ich dann weiter runterbrechen, glaube ich, das habe ich früher aber auch schon mal gesagt. Der mystische Sinn der Schrift, wir müssen also wieder dahin kommen, sowohl die Heilige Schrift als auch die Person Jesu in ihrer Tiefe zu verstehen. Also wenn wir Jesus nur als einen originellen Prediger und Propheten und Sozialrevolutionär verstehen, ist das nur die halbe Wahrheit. Und die halbe Wahrheit ist oft schlimmer, als wenn es völliger Unfug ist. Völligen Unfug erkennt man ja sofort. Wenn das erstmal toll klingt, ich könnte das jetzt noch zeigen, auch an modernen Jesusbüchern. Das begann in den 60er, 70er Jahren. Skillebecks und so weiter. Die haben sich ungeheuer schwer getan, bis an den Kern des christologischen Dogmas heranzukommen, weil sie sagten, diese Aussage Sohn Gottes ist halt nur eine späte sekundäre Deutung. Sie haben sozusagen den Prozess der Erkenntnis ontologisch missverstanden. Die haben gesagt, Jesus ist im Grunde erst im Nachhinein Sohn Gottes geworden durch eine bestimmte Form der Interpretation. Richtig aber muss es heißen, er war es von Anfang an, aber der Prozess der Erkenntnis hat gedauert. Ja? Und damit sind wir letztlich bei der geistigen Übung. Wir müssen uns auf den Weg machen. Da gibt es gute Angebote, auch innerhalb der Kirche. Da muss man gar nicht fremde Anleihen machen. Man kann einiges auch von anderen lernen. Gottes Wort im Menschenwort wäre ein nächster Schritt. Am Schluss hätte ich Ihnen noch dieses nachapostolische Schreiben vorgestellt. Wenn Sie das wirklich vertiefen wollen, dann lesen Sie das. Kann man gut, wunderschön lesen, wunderschöner Stil. Und am Ende haben wir dann drei Formen der Inspiration. Zunächst einmal, das dürfte deutlich geworden sein, waren die Propheten inspiriert und die heiligen Schriftsteller, die Hagiographen. Die haben nicht einfach nur so ein theologisches Konzept niedergeschrieben, ja, sondern sie haben etwas gehört, etwas gesehen und verstanden. Und das haben sie niedergeschrieben. Und wir sagen, diese Interpretation ist wahr, daran kann ich mich erst einmal halten. Das heißt, die Heilige Schrift ist inspiriert, zweite Form der Inspiration. Und jetzt der entscheidende, wichtige Schritt, und da zitiere ich Josef Ratzinger aus seiner Habilitation, die Heilige Schrift ist entstanden aus einem mystischen Kontakt der Hagiographen mit Gott. Das haben wir jetzt gehört. Und jetzt kommt die provokative Aussage von Ratzinger, damals war er, glaube ich, erst 27 Jahre alt, sie kann deshalb wiederum nur verstanden werden auf einer letzterdings mystisch zu nennenden Ebene. Das heißt, Inspiration muss auch stattfinden auf der Ebene der Rezipienten. Und jetzt werden Sie sagen, wie soll das möglich sein? Das wäre das Thema für den nächsten Vortrag. Wo ist die Chefin? Das wirst du auf das nächste Mal verschieben. Ich habe das schon mal angedeutet. Und das müssen wir in der Kirche wiederfinden und wiederbekommen. Sowohl in der Katechese als auch in den Gottesdiensten, wenn der Gottesdienst nur noch ich will jetzt nicht zu polemisch sein. Also auch der Gottesdienst muss diese Ernsthaftigkeit, diese innere Ausrichtung auf die Wirklichkeit Gottes wirklich in sich haben. Und da kommt auch demjenigen, der dem Gottesdienst vorsteht, eine Schlüsselrolle zu. Die Art und Weise, das wissen Sie von jedem Meditationskurs, die Art und Weise, wie der Leiter präsent ist, prägt sich auf die gesamte Gemeinschaft aus. Wenn das so ein Zappelfrosch ist, der da alles Mögliche erzählt, was wir schon in den Nachrichten gehört haben. Wenn also die moderne Welt nur verdoppelt wird, dann brauche ich ja nicht hingehen. Ja? Habe ich jetzt zu Hause auf Fernsehen oder woanders. Das heißt, der muss so aufgebaut sein, dass zumindest der Versuch gemacht wird, dass wir in eine andere Dimension kommen. Ich merke das bei meiner Enkelin. Die Kinder haben noch einen intuitiven Zugang dazu. Man muss offensiv rangehen. Ja? Engel, ja klar gibt es die. Spürt sie ja. Und das ist noch diese von Jean Piaget, die haben noch eine tiefere Wahrnehmung. Ja? Und da müssen wir wieder hinkommen. Und dann natürlich hat es auch Konsequenzen für die Ethik, aber wir beginnen nicht mit der Ethik. Ja? Sondern die Ethik kommt, also das du sollst, kommt, wenn wir erst sozusagen aus dem Land Ägypten herausgekommen sind, das ist der Weg der Befreiung, der Erlösung an den Sinai, dann sind wir in der Lage, jetzt die Stimme Gottes zu hören. So ist die Reihenfolge. Wenn wir das Pferd von hinten aufzäumen, dann wird das nichts. Das wäre nochmal mein Beitrag zum Thema die Kohärenz, das heißt die organische Stimmigkeit des christlichen Glaubens, die müssen wir wiedergewinnen. Und da meine ich, liegt es im Kernbereich, also dort, wo wir uns mit dem Samenkorn beschäftigen und mit dem Boden, auf den dieses Samenkorn fällt, da liegt, um im Bild zu bleiben, der Hase im Pfeffer. Aber wir können das machen und da wünsche ich Ihnen, dass wir da auf dem Weg bleiben und bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Wir haben uns hungrig gemacht, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen sie wieder einladen. Das ist sehr gerne machen. Sie haben uns den Weg gezeigt, für den bin ich sehr dankbar. Viele kritische Punkte auch, die hinterfragbar sind, sprengt den Rahmen. Aber dieses Verstehende und Erkennende, das ist ordentlich eine Herausforderung. Und ja, also ich glaube, da müssen wir uns noch einmal mit Ihnen vertiefen. Das war ein bisschen zu kurz für mich, weil das, so wie Sie gesagt haben, ein Prozess ist. Ja, haben Sie Fragen?
Also eigentlich keine Frage, aber vielleicht das auch dazu passt. Ein von mir geschätzter Pfarrer hat einmal gesagt, am Anfang war die Erfahrung, dann wurde es in Worte begleitet und dann wurden Gesetze rausgegossen und jedes Mal ist ein Stück verloren gegangen. Also das passt ja vielleicht auch irgendwie dazu und das, diese Aussage kriegt man sehr gut.
Ja, genau, ja. Also die Bibel enthält im Kern eine Erfahrung, aber die grundlegende Frage lautet, wie kann man eine Erfahrung vermitteln? Ja, das ist eine Kernfrage, ja.
Also, Kernfrage, genau. Wir haben, was Sie sagen, in Wien, der Theologischen Fakultät, längst gehört. Es ist nicht neu für die Leute, die heute 70 und 80 Jahre sind. Oder 60, 70, 80, weder für den Pfarrer noch für uns. Wenn man bedenkt, was in den Pfarren passiert, ich war ja in 60 Pfarren steht, ich weiß, was da alles steht, dann vergeht die Zeit von der Früh bis zum Abend mit Organisationen von Erstkommunion, Erstkommunion, Firmungsorganisation, Gottesdienstgestaltungen, Prozessionsvorbereitungen, Jesusbesuchsvorbereiten, Fahrradvorbereitungen, das ist doch wahr. Und das heißt, man ist beschäftigt und ist aber glücklich in der Pfarre, weil man aus einer Ängstigungskirche herausgekommen ist oder untertanen Gesellschaft herausgekommen ist. Und wir haben das Christentum oder die katholische Kirche geliebt, weil sie uns frei gemacht hat von vielen bedrückenden Sachen. Aber dass wir, dass ein Pfarrer, der war viele ältere Jahre, weil die Pfarrer nicht dazukommen, was man verstehen kann, wann lesen denn die überhaupt was? Welche Vorbereitung, wie viel Zeit haben sie, sich weiterzubilden? Dann kommen wir noch Krankheiten dazu, was tut das alles? Also es ist, dass wir doch alle glücklich sind und dankbar und froh, dass wir katholisch sind und die katholische Unternehmenskultur uns Freude macht, das ist ja auch ein Wunder. Aber dass wir dort hinkommen, was Sie uns vorschlagen, oder was ich ja gerade bei Frana geschrieben habe, Glaube bedeutet, den Mut haben, Jesus um den Hals zu fallen. Dafür wird nicht wirklich angepredigt, und das haben wir nicht so oft gewusst. Wir werden wissen, dass das gesagt noch gar nicht.
Wollen Sie dazu was sagen?
Bleiben Sie mal kritisch. Ich bin sehr recht. Ich bin aber in diesem bewusstseinsfühlenden, nachdenkenden, mystische Erfahrung machenden Kreisen. Zu Hause kann man nicht sagen, aber ja, es bewegt mich. Und ich orte etwas, was ich hasse wie die Pest, nämlich einen Dünkel, der ich bin bewusstseinsmäßig weiter als du, das gibt es in Verschwörungstheorien. Ja, du bist ja noch so dumm von deinem, du bist ja noch nicht gereinigt und du bist ja spirituell nicht so weit. Es geht mir, muss ich wirklich sagen, es ist eine Pervertierung, es geht mir urlaub auf die Nerven und ich würde lieber vergrößern Liebe und Barmherzigkeit. Weil mir ist jemand, der nicht erleuchtet ist und nicht mythisch ist und da nicht geübt hat, aber ganz warmherzig eine super Stimmung verbreitet, meinetwegen eine Erstkommunionvorbereitung, das zieht mich an und da gehe ich hin, weil die Bewusstseinsarbeit wird von so vielen abgegrast und mit diesem Homo, der dadurch nicht hilft und ich bin in einer wirklichen Not, weil das möchte ich einfach mal sagen, bleibt einfach, habt die Leute gern, nehmt sie wie sie sind und übt mich immer ständig an ihnen herum. Das ist das, was ich sage, bitte, geht doch mal einfach einfacher. Entschuldigung, ich bin einfach geschädigt durch die Bewusstseinskultur, weil ich da selber drin bin ohne Ende. Das ist ein Leistungssport, da kann man nicht sicher geworden. Ja, nicht einfach. Ihr nicht mehr, aber das holt die Leute auch nicht mehr in die Kirche.
Ja, das ist genau der Punkt. Am Ende der Bergpredigt heißt es ja, woran kann man es erkennen? An ihren Früchten. Also ich stimme Ihnen zu. Das ist ein ganz wesentliches Kriterium. Die Erleuchtung kann man vergessen. Woran sieht man es? Nicht nachdem sie vom Berg der Verklärung runtersteigen, kommt ein Besessener, Heilung, es geht weiter. Daran kann man es erkennen. Stimme ich Ihnen zu?
Das ist die Schwierigkeit.
Ja? Also ich widerspreche nicht, ich stimme Ihnen zu. Also solange da noch ein Ego ist, das tolle Erfahrungen machen möchte oder meint, solche Erfahrungen gemacht zu haben, haben wir ein Problem. Stimme ich Ihnen zu. Deswegen habe ich gesagt, das spare ich jetzt aus. Ne? Aber es stimmt, ja. Genauso ist es.
Ich habe eine Frage. Am Ende der Lesung,
ja,
diese Äußerung, das waren die Worte,
Wort des Lebendigen Gottes.
Wie würde Ihrer Meinung nach das besser sein? Diese, das sind die bezeugten Worte.
Ja. Nein, es ist schon, ja, es gibt einige Gemeinden, da habe ich das mal gehört, die sagen dann Wort Gottes in den Worten der Menschen, so eine Formel. Aber ich würde in diesem Fall an dieser klassischen Formel festhalten, man muss sie nur richtig verstehen. Denn wir haben ja in den Worten der Heiligen Schrift, haben wir gehört das Wort Gottes. In diesen Worten haben wir das Wort Gottes gehört. Verstehen Sie?
Aber
ja. Okay. Aber nicht, also der Kerngedanke lautet, ich sage mal, ein fundamentalistisches Schriftverständnis besagt, dass die heiligen Schriftsteller, die Hagiographen, das sozusagen eins zu eins niedergeschrieben haben, wie in einem Diktat. Das wäre ein Missverständnis. Sondern sie haben geschrieben als Menschen, die etwas innerlich vernommen und verstanden haben. So, ja. So ist es. Deswegen haben wir auch vier unterschiedliche Evangelien, ja, die im Kern übereinstimmen, weil sie ein und dasselbe Wort bezeugen aus unterschiedlicher Perspektive. Und da kann es natürlich aus der Erinnerung heraus schon mal zu kleinen Spannungen oder Unstimmigkeiten kommen. Und da sagt Origenes, der Heilige Geist will uns aufmerksam machen, dass wir auf dieser Ebene nicht stehen bleiben dürfen, sondern eine Nummer tiefer gehen. So ist die Logik. Ne?
Ja.
Ich habe den Eindruck, dass wir leben in Zeiten, wo wir sehr gerne nicht die Schuld, aber die Problematik an den anderen ausweichen. Zum Beispiel, es ist sehr bequem zu sagen, die Kirche geht schlecht und bla bla bla. Aber ich glaube, dass wir von jedem von uns in die Bewegung uns weitermachen. Und es ist natürlich schwer, weil es ist sehr leicht zu sagen, ich verstehe nicht, die Kirche ist falsch, ich wasche mir die Hände und ich höre und ich sehe nicht. Aber wir sollten ein bisschen ernst mit uns sein. Und wir sollten jede von uns, jede Einzelne, uns bemühen, an diesem Message von der Liebe, das Wort uns gibt, arbeiten und weitertragen und weiterleben.
Ja, kann ich Ihnen nur zustimmen.
Zu Beginn haben Sie mich abgehört, also die Situation in unserer Kirche, in der katholischen Kirche, Verkündigung und so weiter. Und dann wollte ich darauf hinweisen, Professor Hoff hat in sein letztes Buch heißt In Auflösung, wortwörtlich, In Auflösung. Und da war zeitgleich, das wurde präsentiert, und da wurde zeitgleich mit ihm eingeladen, Ulrich Kraft da. Und die haben ja diese Situationen, Frauenordination, das existiert ja fast alles nicht. Und Ulrich Körper sagt, in seiner Kirche, in der evangelischen, ist es ebenfalls in Auflösung. Und er macht sich wirklich Sorgen um seine Enkelkinder.
Aber andererseits, andererseits gibt es auch einige Aufbrüche. Da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Es gibt schon Aufbrüche, also bestimmte Bereiche, wo die Dinge wieder wachsen. Das ist nochmal ein eigenes Thema jetzt.
Auch innerhalb der evangelischen Kirche gibt es ja die beiden Richtungen. Ich war jetzt letzte Woche in Basel. Das ist ja nicht der zweite Punkt. Okay?
Gut. Dann noch mal vielen Dank.